Grandios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Genießen Sie Ihren Podcast mit Tiefgang.
3, 2, 1.
Friede erwächst aus echter Freude und nicht aus falscher Toleranz. Davon ist Alexander Kistler überzeugt. Das vielleicht eigenartigste und für unsere Zeit eigentümlichste Spannungsverhältnis besteht zwischen Frieden und Toleranz und will auf den ersten Blick gar nicht einleuchten. Zu vermuten wäre eher eine Identität der beiden Begriffe. Friede stellt sich ein, wo und wenn Toleranz herrscht. Friede ist die Bedingung oder zumindest die Frucht gelebter, kodifizierter Toleranz. Am Ende von Religionskriegen standen oft Urkunden wechselseitig gewährter Toleranz. So war es beim Augsburger Frieden von 1555 oder beim Westfälischen Frieden von 1648. Hinzu kommt, in keiner Epoche erfreute sich Toleranz als Schlagwort größerer Beliebtheit. Unsummen an Steuerzahlergeld verwendet nicht nur die deutsche Regierung für Initiativen, Kampagnen und Projekte der Toleranz. Die Wirtschaft umwirbt ihre Kunden mit denselben Slogans und bekennt auf Plakaten, wie tolerant sie sei und wie sehr sie sich für eine tolerante Gesellschaft einsetze. Die Bundeszentrale für politische Bildung prämiert Botschafterinnen und Botschafter für Demokratie und Toleranz. Der Bundespräsident lobt das gemeinsame Fastenbrechen mit Muslimen als wichtiges Zeichen für Toleranz und Respekt. Der Bundeskanzler freut sich über unser weltoffenes, tolerantes und demokratisches Land. Doch man muss nicht in ferne Regionen schweifen, wo Autokraten das Sagen haben oder gar Kriege für Gewalt sorgen, um zu bemerken, wie rar es sich der Frieden macht. Auch jene Gesellschaften des Westens, die sich geradezu grimmig Toleranz auf die Fahnen schreiben, können im Innersten ganz friedlos zerrissen sein. Drei Gründe bieten sich da an. Die Toleranz könnte das falsche Ideal sein. Oder sie wird beschworen, aber nicht praktiziert. Oder sie wird durch eine falsche Anwendung um ihre Früchte gebracht. Ein unterschiedsloses Wohlmeinen hat nichts mit Toleranz zu tun. Um uns aus der Bredouille, die vielleicht ein Dilemma ist, zu helfen, müssen wir uns fragen, was der schillernde Begriff bedeutet. Nicht gemeint sein kann mit einem wahrhaft toleranten Verhalten, der ironisch mal auf die deutsche Sozialdemokratie, mal auf die evangelische Kirche bezogene Spruch »Allen wohl, keinem weh, SPD« oder eben EKD. Ein unterschiedsloses Wohlmeinen hat nichts mit Toleranz zu tun. Toleranz meint, wenn wir das Wort aus dem Lateinischen herleiten, das Erdulden einer Sache, die man ablehnt. Man begehrt aus Einsicht in ein höheres Gut nicht auf. Man erträgt die akustische Umweltverschmutzung aus des Nachbars Garten oder die geschmacklose Mode des Kollegen klaglos. Man akzeptiert Unterschiede, weil man selbst ein unterscheidendes und unterschiedenes Wesen ist und weil die Tribunalisierung des Alltags keinem nutzt und nur Unfrieden schafft. Nötig ist für wahre Toleranz also vor allem ein eigener Standpunkt. Wer über einen solchen nicht verfügt, kann gar nicht tolerant, sondern höchstens desinteressiert sein. In diese Falle droht der Westen zu tappen. Starke Behauptungen werden durchgewunken und seien sie noch so fragwürdig, weil man sich selbst nicht zu definieren weiß. Das normative Vakuum, das man selbst geworden ist, füllen andere, zum Beispiel Reda Seyam. Im Sommer 2009 wollte der gebürtige Ägypter seinem Sohn den Namen Dschihad geben. Ein Berliner Standesamt weigerte sich, den Namen einzutragen, doch das Kammergericht gab dem Papa recht. In Deutschland darf man Kinder Dschihad nennen. Reda Seyam freute sich und zog 4 Jahre später nach Syrien um. Dort machte er Karriere bei der Terrormiliz Islamischer Staat, wurde, so hieß es, deren Bildungsminister. Vermutlich sah der Islamist sich in seinem Terrorkampf wider den Westen durch die Berliner Erfahrungen bestätigt. Ist eine Weltanschauung, die sich auf dem Standesamt den Heiligen Krieg erklären lässt, nicht reif für den Untergang? Mit Toleranz hat solche Selbstaufgabe nichts zu tun. Ohne das Entscheidende, das eben immer ein unterscheidendes Merkmal ist, stirbt jede Individualität, sowohl die persönliche als auch die soziale. Es mag von Tag zu Tag verpönter sein, auf die christliche Genese Europas hinzuweisen, das einmal Abendland hieß. Ohne das bleibende Wissen aber um diese Herkunft erodiert die Trias aus Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, auf die gerade die wohlbestallten Tugendbolde stolz sind. Hohle Toleranz kann tödlich, Standpunktlosigkeit suizidal sein. Jeder Mensch braucht zu seinem Glück einen Glauben, doch jede Religion ist anders. Dies gilt auch und besonders für jene beiden großen Versuchungen der Moderne, gegen die Gilbert Keith Chesterton so leidenschaftlich, so gewitzt aufbegehrte wie kein anderer Schriftsteller vor und nach ihm, den religiösen Synkretismus und den weltanschaulichen Relativismus. Chesterton, der 1936 verstarb, war überzeugt: Jeder Mensch braucht zu seinem Glück einen Glauben, doch jede Religion ist anders. Und jeder Mensch braucht, damit er nicht irre geht an seinem Leben, ganz präzise, ganz unverwechselbare Normen. Für ihn, für Chesterton, fiel beides zusammen im katholischen Christentum. Der Schöpfer von Father Brown war überzeugt: Für Katholiken ist es ein grundlegendes Glaubensdogma, dass alle menschlichen Wesen, ohne jede Ausnahme, gleich leuchtenden Pfeilen geschaffen und geschärft und geformt worden sind, um mitten in das Ziel der Glückseligkeit zu treffen. Alle Menschen, unbeschadet des Geschlechts, des Alters, der ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit, sind demnach glücksfähig, aber auch glücksbedürftig. An diesem Universalismus der Freude hielt Chesterton über alle politischen oder spirituellen Anfechtungen hinweg fest. Daraus aber folgt keineswegs, dass alles erlaubt sei, um ein subjektives Glücksempfinden zu steigern, ganz und gar nicht. Es gibt nun einmal das objektiv Falsche, das Sinnwidrige, das den Menschen verknechtet, ihn zum Sklaven macht, seiner eigenen Lüste, seines eigenen Ehrgeizes, seiner eigenen Geltungssucht. Echtes Glück, so Chesterton, gibt es nur in Geselligkeit, in der Atmosphäre zwischen Menschen, die sich schätzen, gerade weil sie sich wechselseitig als unfertige Wesen auf dem richtigen Pfad akzeptieren. Als Mensch bin ich das Größte aller Geschöpfe, als Mensch bin ich der Größte aller Sünder. Wo die innere Ordnung fehlt, da zieht sich das Heilige zurück und schwindet das Glück. Der menschliche Weg, der hineinführt in den Frieden, hat, wie Chesterton bildkräftig formuliert, zum Kompass die 10 Gebote als eine Sammlung ursprünglicher Militärbefehle, Regimentsvorschriften, die erlassen worden waren, um für den sicheren Transport einer bestimmten Bundeslade durch eine bestimmte Wüste Sorge zu tragen. Anarchie war von Übel, weil sie das Heilige in Gefahr brachte. Dieser Zusammenhang gilt bis in die heutigen Tage. Wo die innere Ordnung fehlt, da zieht sich das Heilige zurück und schwindet das Glück. Und jeder Weg ist ein ganz bestimmter, will er kein zielloses Kreisen sein. Auch das Neue Testament deutet Chesterton ganz lebenspraktisch. Die christliche Maxime, wer sein Leben verliere, der werde es erhalten, nennt er eine Alltagsmaxime für Seeleute und Bergsteiger. Sie könnte in einem Alpenführer oder einem Handbuch stehen. Ein Mensch, dem das Meer den Rückweg abgeschnitten hat, kann sein Leben retten, wenn er es an den Klippen aufs Spiel setzt. Dem Tod entkommt er nur, indem er sich immer dicht neben ihm hält. Ein Soldat in Bedrängnis müsse sein Leben wollen, aber in einer Art wütender Gleichgültigkeit. Das Praktische, das Bestimmte, das Eigene am Christentum beweist für Chesterton, wie grundfalsch doch die Vorstellung sei, alle Religionen wären gleichwertig. Er erinnert daran, dass die Welt schon einmal an der Weitherzigkeit und der Brüderlichkeit aller Religionen fast zugrunde gegangen wäre in spätrömischer Zeit, als das Pantheon gut gefüllt war, das Imperium aber von den Barbaren eingenommen wurde. Auch in den Jahrhunderten danach musste das Christentum auf seinem unverwechselbaren Kern bestehen, der einmaligen Menschwerdung Gottes, um nicht unterzugehen. Wäre das Christentum nie etwas anderes gewesen als eine schlichte Sittenlehre, die den Polytheismus fortfegte, so bestünde kein Grund, weshalb die Christenheit nicht im Islam hätte aufgehen sollen. So wie jeder Mensch berufen ist, unverwechselbar zu werden und seinen persönlichen Zugang zu jener echten Freude zu finden, die allein Frieden schafft, gerade so dürfen auch die Religionen und Normen nicht aufgehen im großen Einerlei. Chesterton konnte dem Leben selbst in dunkelster Zeit leuchtende Pfeile abgewinnen, weil er mit allen redete, ohne sich mit allem gemein zu machen. Diese, um es altmodisch zu formulieren, innere Zucht war nötig, um der eigenen Hoffnung, die am Horizont nicht enden sollte, die Treue zu halten. Der Friede auf der Welt stammt ab vom Frieden im Herzen. Auch der Unfrieden hat dort seine Wurzel. Dem Frieden entgegensteht nämlich immer ein Dämon, erst in der eigenen Seele, danach womöglich auf dem Schlachtfeld, im Beinhaus, auf Golgotha. Auf dem Boden von Chestertons weltlicher Prinzipienlehre ruhte dieselbe realistische Einsicht wie auf dem Grund seines katholischen Glaubens. Er wusste und hatte bitter an sich selbst erfahren, dass im Herzen des Menschen Gott und das Satans Herrschaft gebracht wurde. Aus diesem Grund rang er mit sich und mit dem Nächsten und gönnte weder der eigenen Bequemlichkeit noch dem Weltanschaulichen gegenüber billige Siege. Er war nicht leicht von sich und noch weniger durch andere Heilsversprechen zu beeindrucken. In seiner schriftstellerisch vielleicht schönsten Passage, im 9. Kapitel von »Das neue Jerusalem«, erschienen 1920, schreibt er, »In unser aller Hirn, bestimmt in dem meinen, liegen Dinge beerdigt, arg wie nur eines, das unter dem bitteren Meere begraben ruht. Und falls er nicht kam, um mit diesen Dingen selbst in der Finsternis des Hirns des Menschen zu kämpfen, dann weiß ich nicht, weshalb er kam. Bestimmt kam er nicht, um nur über Blumen oder über Sozialismus zu sprechen. Heute, ein Jahrhundert später, können wir ergänzen, der Friede auf der Welt stammt ab vom Frieden im Herzen. Auch der Unfrieden hat dort seine Wurzel. Nicht auf das vermeintlich tolerante Gewährenlassen aller Dinge kommt es an, sondern auf den frohen Mut, sich des eigenen würdig zu erweisen und so zum Eigentlichen fortzuschreiten.
3, 2, 1.
Grandios, Ihr Podcast mit Tiefgang, wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Bis zum nächsten Mal.